Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist ein häufig diskutiertes, die gespaltene Gesellschaft. In anderen Worten, wenn wir es umdrehen, gibt es noch Dinge, die uns als Menschen oder auch als Bürgerinnen und Bürger einen, auf die wir uns einigen können. Meine Gäste hierzu heute, Julie Lee, Techno-DJ, Produzentin, Veranstalterin und Soziologin, Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin und Pascal Nader, Podcaster und Kabarettist. Ich möchte hier mit einer persönlichen Erfahrung einsteigen. Wenn immer ich mein soziales Medium meiner Wahl öffne, kriege ich sofort verbale Auseinandersetzungen mit, egal ob es um die Lieblingsrockband oder um Klimapolitik geht, um die korrekte Art Cornflakes zu essen oder um das neueste Fußballspiel. Sofort geht ein riesiges schriftliches Gezeter los. Getöse, Geplärr könnte man dazu auch noch sagen. Das ist so eine persönliche Erfahrung, ein Messwert. Martina, ja, erlebst du das ähnlich?
Ja, das erlebe ich ähnlich auf den sozialen Medien. Aber ich denke, das ist auch normal. Die sozialen Medien wurden ja erfunden, damit sich Leute wie du und ich austauschen können, ihre Meinung kundtun können, ihre Fotos raufladen können. Ich finde, das hat mit dem Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollen, mit der Spaltung, noch nichts zu tun. Aber wir kommen bestimmt noch darauf, was denn allenfalls damit zu tun hat.
Julie?
Ja, mir fällt auf, dass mir oft so ein bisschen differenzierte Stimmen fehlen. Ich finde, es sind oft so eher extreme Positionen, die sehr laut sind und die irgendwie auch dann irgendwie in den Kommentarspalten irgendwie wiederholt werden. Aber ja, dem stimme ich zu.
Ja, ich bekomme natürlich auch viele Ansichten feilgeboten. Meine Empörung ist eine gefragte Ressource, denke ich manchmal. Trotzdem, ich öffne sie ja trotzdem immer wieder.
Also man gewinnt auch ein gewisses perverses Vergnügen dran, zuzugucken, wie sich die anderen zerzausen, oder?
Es muss eine Lust sein, ja.
Gut, aber wir haben jetzt eine kleine Unterscheidung, Martina, das mit den sozialen Medien, für dich nicht nur ein Anzeichen für die Spaltung?
Doch schon, es hängt vom Thema ab. Wenn du jetzt das Beispiel nimmst, Rockband, Cornflakes essen, dann finde ich das ganz normale Diskussionen, die man immer schon geführt hat, dass ich sage, ich finde Zeppelin toll und einander sagt, nee, den kann ich nicht zuhören. Das ist für mich harmlose Diskussion. Aber in den sozialen Medien, die Grundsatzdiskussionen, die empfinde ich genauso wie Julia das gesagt hat, als extremer werdend. Also ich denke, die beiden Pole, es nicht links, rechts, im Politischen schon, aber sonst das einfach krass auf die eine Seite oder auf die andere Seite ausschlagen, nehmen zu, weil irgendwie die Leute, habe ich das Gefühl, sich sonst nicht gehört fühlen, weil das irgendwie sexy ist, extrem zu sein. Und das finde ich schwierig. Denn ich denke mir, dass im normalen Zwiegespräch oder an einem Stammtisch, wie es den früher gab, das nicht passieren würde, dass die Leute dann so extrem ausschlagen in eine Richtung, weil der Rahmen ein anderer ist als auf den sozialen Medien, wo man sich trifft, bloß weil man auf sozialen Medien ist und sonst keinen Grund dazu hat. Und das habe ich das Gefühl, das ist das Ausufernde dabei.
Vielleicht gibt es auch nicht wie am Stammtisch dann die Dringlichkeit, sich wieder zu finden. Also man muss gar keinen Konsens finden bis zum Ende des Abends.
Genau.
Es geht endlos weiter.
Und ich finde auch, so diese extremen Meinungen werden reproduziert durch, also weil die Leute das so wahrnehmen und ich auch das Gefühl habe, dass Meinungen dazwischen auch viel angreifbarer sind und ein differenzierter Austausch über ein Thema eigentlich in diesem Kontext gar nicht möglich ist. Also weil alles kurz ist und irgendwie auch das physische Gegenüber macht bestimmt auch einen massiven Unterschied, wie man kommuniziert und wie man sich auch zuhört.
Ich denke, das sind genau zwei Punkte, die ihr jetzt angesprochen habt. Das eine ist das Virtuelle versus die reale Welt. Und das andere ist diese Unverbindlichkeit, eben diesen Rahmen, den es nicht gibt. Es ist keine Gruppe, die aus irgendeinem Grund eine Gruppe ist. Sagen wir jetzt, Nachbarn sind eine Gruppe, obwohl sie oft ganz anders ticken. Arbeitskollegen sind eine Gruppe, Reisegruppen sind eine Gruppe. Alles, was einen Rahmen hat, ist irgendwie verbindlich und ich denke, der Ton ist dann anständiger, man ist eher differenzierter und vernünftiger und auch toleranter gegenüber anderen Meinungen. Stammtischbeispiel, wenn einer SVP wählt und der andere Grün, sie sitzen trotzdem am nächsten Tag zusammen und reden wie anständige Menschen wieder zusammen.
Genau, und man das, muss sich eingemeinden.
Genau.
Auch wenn man irgendwie das ausschert und übers Extrem rausgeht, man kann die Menschen wieder eingemeinden.
Genau.
Und das kann man digital nicht so gut.
Ich denke, digital besteht die Gefahr, dass wir alle intolerant werden oder intoleranter werden als in der echten Welt.
Und dass die extremen Meinungen auch, das ist ja wie erwiesen, algorithmisch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Und dann gleichzeitig auch noch, was ich vorhin angesprochen habe, irgendwie die Lust daran, anderen Leuten beim Streiten zuzusehen, wenn sie sich da mal wirklich äußern. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, mir flößt das eigentlich auch Angst rein, muss ich sagen, weil der Tonfall schon ruppiger wird. Und das führt mich zur Frage, beeinflusst das eigentlich unser Verhältnis untereinander, wenn wir diesen Echoraum, diesen digitalen Echoraum mal verlassen? Im realen Leben, wie du das vorhin angesprochen hast, Martina.
Mein Empfinden ist ja, also ich erlebe das jetzt so in meinem Freundeskreis und ich habe das Glück, dass ich mich in verschiedenen Bubbles bewege, dass dort der Austausch so zwischen den Bubbles viel weniger stattfindet, dass ich viel öfters zu hören bekomme, uff, über dieses Thema möchte ich jetzt nicht schon wieder reden und manchmal so ein bisschen auf einen sich gegenseitig bubble-intern auf die Schulter zu klopfen, weil man sich einig ist über ein Thema, aber die Bereitschaft, sich mit anderen Meinungen zu konfrontieren, irgendwie gefühlt nachlässt.
Das teile ich total. Ich habe auch das Gefühl, dass die Diskussionsfähigkeit nachlässt durch dieses Bashing auf in der irrealen Welt mit Leuten, die man nicht kennt, mit Leuten, mit denen man nichts zu tun hat, dass man dann oft hört oder selber auch sagt, lass uns das lieber nicht besprechen. Stichwort Impfgegnerschaft war so ein Klassiker. Sonst wird der Abend irgendwie doof und die Freundschaft gefährdet und so. Und ich denke, das war früher vielleicht schon anders, dass man da eher dann sich zugehört hat und das wirklich als das angesehen hat, was es ist, eine andere Haltung eines anderen Menschen, der mir nicht schadet. Und ich denke, das geht etwas verloren durch diese beiden Welten, in denen wir uns alle, also die meisten Leute, bewegen.
Wobei ich auch das als guten Gewinn bezeichnen würde, dass man formulieren kann, diese Diskussion möchte ich in diesem Rahmen jetzt nicht führen. Ist ja auch wichtig.
Schon, aber es ist dann je nachdem so dicke Luft, sage ich jetzt mal salopp, so in einer Freundschaft, also dieser Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird. Und wenn das über Monate so geht, dass ich mache diese Erfahrung selber, gibt das eine unangenehme Grundstimmung und es ist sowas Unausgesprochenes da. Im Wissen wäre es ausgesprochen, würde es eh nichts ändern. Und was würde das dann bedeuten? Also die Angst vor der Konsequenz spielt da wahrscheinlich mit. Und dann will man es lieber so bewahren, wie es war.
Und ich finde es auch mega legitim, dass man nicht immer alles ausdiskutieren muss, aber dass ich so die grundsätzliche Bereitschaft oder beziehungsweise die Abneigung überhaupt, sich mit anders denkenden Personen zu konfrontieren, dass die nachlässt. Also ich finde es mega legitim, wenn man sagt, hey, heute habe ich keine Energie für diese Diskussion und machen wir das heute nicht. Aber eben, wenn es über längere Zeit anhält, dann gibt es irgendwie so ein komisches Gefühl im Raum und lässt irgendwie auch Nähe irgendwie schwinden.
Jetzt haben wir es viel von diesem Echoraum gehabt, in dem Diskussionen stattfinden, wie wir sie vielleicht vor Erfindung des Internets nicht kannten. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, was ich einfach wirklich empfinde, ist, dass inzwischen alle eine Meinung zu allem haben. Vielleicht war das früher auch schon so, nur haben wir es nicht mitgekriegt.
Ich empfinde schon, also ich hab mir viel Gedanken über diese Aussage Silence is Violence gemacht und empfinde das irgendwie als, also für mich selber sehr schwierig, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich muss was sagen, aber ich habe wenig zu sagen und ich habe wenig zu sagen, was ich als diskursfördernd irgendwie empfinde und frage mich manchmal, ob so das Gegenteil von Schweigen wirklich Reden ist oder vielleicht eher auch Zuhören. Also ja.
Ich denke, das, was du jetzt sagst, ist so die Meinungsbildung, diesen Prozess, der kommt vielleicht wie ein bisschen zu kurz, auch durch diese Möglichkeit, überall mitreden zu können, sich einschalten zu können. Dieser Respekt vor Leuten, die eine Ahnung von einem Thema haben. Also wenn eine Soziologin eine Studie vorstellt zu einem Thema, dann finde ich das spannend und höre zu, aber ich würde mir nicht anmaßen, da irgendwie eine Meinung rein zu plären, vielleicht eine Frage dazu zu stellen. Und diese Gefahr sehe ich schon, dass das eine Vermischung gibt, jetzt auch was die Medien angeht, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, zwischen Leuten, die wirklich eine Ahnung haben und Leute, die eigentlich noch keine Ahnung haben und dann eher so ein bisschen respektvoll zuhören sollten. Und das gibt dann, das verschwimmt dann häufig, dass eine Diskussion gar nicht wirklich erst stattfindet oder ein Wissen nicht ernsthaft transportiert werden kann, weil es untergeht. Finde ich schade.
Vielleicht ist es auch das Wesen der sozialen Medien, dass man sich mit klaren Meinungen positionieren muss. Also dass Meinungen nicht mehr fakultativ sind, sondern ich muss mich auf einer Seite der Dichotomie irgendwie hinstellen und sagen, das sind meine moralischen Maximen, so bin ich und dafür stehe ich und kämpfe ich.
Aber erlebt ihr das nicht auch so, dass man manchmal fast wie so ein bisschen in einen Zugzwang kommt? Also dass so dieses sich nicht positionieren, keine Flagge posten oder kein irgendwie manchmal sich irgendwie, ja, dass man so das Gefühl hat, man müsste, man sollte, aber ja.
Unbedingt, also es ist manchmal fast schon ein Distinktionsmerkmal. Also mich moralisch positionieren erhöht meinen sozialen Wert. Und das ist ja eigentlich zuerst mal gar nicht so wünschbar. Das führt zum Beispiel im Extrem dazu, dass man sich ständig von Dingen distanzieren muss. Es wird ja im politischen Diskurs auch gerne gemacht. Distanziere dich davon. Zuerst mal bin ich von allen Dingen distanziert, mit denen ich mich nicht identifiziere.
Ja, es wirkt so, als wäre es irgendwie eine Feigheit, sich nicht auf eine Seite zu schlagen. Aber irgendwie manchmal fühlt es sich für mich auch so an, dass es irgendwie feige ist, so dieses Spannungsfeld nicht auszuhalten. Also, ja.
Also mir geht's, ich erlebe das Gegenteil, weil als Journalistin äußere ich mich nicht privat über politische Dinge oder so. Und das fällt mir zum Teil wahnsinnig schwer natürlich. Aber da ich, meine sozialen Accounts sind gemischt, die sind ich privat und ich als Journalistin. Und ich mache da keinen Unterschied. Und wenn da irgendeine Abstimmung ist, die mir passt oder nicht passt, würde ich oft gerne meinen Senf dazu poltern und mache das dann aber nicht wegen meines Berufs. Oder eine Flagge irgendwie in mein Profilbild reinhängen, weil irgendwas ist, Krieg oder Abstimmung oder so, und mache das dann nicht. Und daher habe ich das Umgekehrte. Ich würde, glaube ich, sehr gern auch mich zu jedem Mist quasi äußern und privat irgendwas reinposaunen und darf nicht.
Aber gleichzeitig, wenn dir jetzt das begegnet, dass dir jemand dann, falls du was postest, sofort sagt, ja, ist ja normal, dass du das denkst, du bist ja Journalistin.
Das passiert eben nicht, weil ich poste entweder meine Texte oder so oder dann irgendwelchen Bullshit, an dem man mich nicht aufhängen kann. Also wenn zum Beispiel ESC ist, es ist eine Unterhaltungsshow und ich bin keine Unterhaltungsjournalistin, dann poste ich, was das Zeug hält und yes, Nemo, go und die anderen sind schlecht und die Stimme ist gut und die Frisur und blöde Sprüche. Das mache ich dann. Oder Fußball-EM zum Beispiel. Forza Azzurri, ja, trauriges Beispiel jetzt gerade und so weiter. Aber bei ernsten Dingen tue ich es nicht, weil diese Gefahr eben besteht, dass ich da nicht mehr seriös wahrgenommen werde als Journalistin und das wäre natürlich ein Todesstoß.
Ich, als Kabarettist muss ich nicht als seriös wahrgenommen werden. Ich tue es trotzdem nicht. Es liegt mir nicht. Ich mag das weder im positiven noch im negativen Sinn. Ich muss auch nicht bei allem immer Mitgefühl äußern, digital.
Nemo ist ein gutes Beispiel. Jetzt kommt da einer und gewinnt den ESC. Und dann ging am nächsten Tag das Getöse los. Und ich habe da die lustigsten Sachen gelesen und auch ein paar Sachen, die mich echt betroffen gemacht haben. Also das ganze Homophobe, Transphobe und so weiter und so fort, das nimmt man ja noch irgendwie zur Kenntnis, war ja auch zu erwarten. Aber dass es dann Leute gibt, die sich also wirklich seitenlang darüber aufhalten, was jetzt der oder die Nemo angehabt hat an jenem Tag, denkt man, haben die zu viel Zeit? Oder wird das im realen Raum dann tatsächlich passieren, wenn wir jetzt, gesetztenfalls wäre sowas überhaupt möglich, wir setzen uns in der Hundertschaft irgendwo in eine Bar zum Diskutieren Nemo und seinen Auftritt?
Ich habe das lustigerweise im Zug erlebt, als im Nebenabteil eine gefühlt sechsköpfige Familie sich über diesen Auftritt irgendwie ausgelassen hat und es war so eine Situation, wo ich so gedacht habe, jetzt sollte ich eigentlich aufstehen, was sagen, und dann sind sie ausgestiegen.
Schon zu spät.
Genau, was sich dann so ein bisschen schlecht anfühlt. Aber wo ich irgendwie so zugehört habe und sehr irgendwie überrascht und auch irgendwie schockiert, vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie verärgert, traurig war, dass was dort besprochen wurde. Also, und es hat nicht anders getönt als in irgendeiner Kommentarspalte von einem 20-Minuten-Artikel.
Ich habe das schon auch so erlebt, dass offenbar die Normabweichung eine wahnsinnige Bedrohung sein kann für die Identität von Menschen, die nicht von der Norm abweichen. Ich staune darüber, mich bedroht es nicht, ich freue mich drüber. Es war einfach ein super Auftritt.
Ich habe null Verständnis für diese Empörung. Hm. Die Maxime Leben und Leben lassen klingt abgedroschen, ist abgedroschen, aber sollte doch oberstes Ziel sein in einer Gesellschaft. Ob jetzt Nemo ein rosarotes Röckchen trägt oder Jeans und ob Nemo jetzt Nemo ohne Pronomen genannt werden will oder nicht, das kann doch den Leuten wurscht sein. Nemo verlangt ja nicht mal, dass man das mit den Pronomen richtig gut einhält, weil Nemo ja weiß, dass das schwierig ist und so. Aber warum diese Empörung über eine Person, die A, gut singen und tanzen kann, B, die Schweiz stolz machen kann und C, dann halt anders ist als die meisten anderen, was ja eigentlich gut ist, vor allen Dingen bei so einem Event wie dem ESC. Ich verstehe es nicht und ich denke schon, dass das ist, diese Möglichkeit, Frust abzulassen durch diese Kommentarspalten und sozialen Medien natürlich, ein Ventil auch ist für andere Sorgen, so ein Stellvertreterventil für den Unmut, den wir alle empfinden in dieser merkwürdigen, gefährlichen Welt, vielleicht auch, hoffe ich zumindest, dass es das ist und nicht ernsthaft gegen Transmenschen zielt oder gegen non-binäre Menschen in diesem Fall.
Also ich erlebe dort irgendwie schon auch, jetzt gerade in der Welt, in der ich mich auch viel bewege, so in der Clubwelt gibt es sowieso jetzt zwei Sorten von Clubs, ein paar sind ein bisschen dazwischen, aber es wird so wie der Abstand wird immer größer zwischen Orten, die versuchen, sehr bewusst inklusiv zu sein, diskriminierungsfrei, und Orte, die das irgendwie weniger hochhalten. Und was ich erlebe, ist, dass Orte, die versuchen, diskriminierungsfrei und inklusiv zu sein, in der Endkonsequenz oft auch nicht sind, weil sich dann Leute, die noch nicht an diesem Punkt angekommen sind, die zum Beispiel für die Gendern irgendwie noch eher fremd ist, und die sich dann dort ausgeschlossen und abgestoßen fühlen und auch nicht eingeladen zu lernen. Also ich erlebe, dass dort irgendwie Lern- und Fehlerkultur oft ein bisschen vernachlässigt wird. So.
Aber das sind dann diese beiden Pole, genau, über die wir anfangs gesprochen haben. Die Gender-Fanatiker, die alle lynchen wollen, die das nicht machen, die dann nur die männliche Form nehmen zum Beispiel. Und die Gender-Hasser, das finde ich eine absolut lachhafte Diskussion überhaupt. Es soll gendern, wer will. Niemand zwingt jemanden zu gendern. Und es kann ein Statement sein, nicht zu gendern. Und dann soll die Person glücklich und froh sein, dass sie nicht mit der Zeit gehen will. Und die anderen, die überfordert sind, die tun mir manchmal ja auch leid, ältere Leute. Also wenn mich meine Mutter fragt, und zwar ernsthaft, wie ist das jetzt mit Nemo, wie muss ich es, dann finde ich das ja herzig, wenn sie sich bemüht und uns dann trotzdem falsch sagt. Dann ist das ja eine normale quasi Reaktion auf diese Diskussion. Aber meistens ist es so, wie du schilderst. Die fühlen sich dann ausgeschlossen, weil sie überfordert sind. Die anderen finden, die gehen nicht mit der Zeit und sind von vorgestern. Und dann gibt es Probleme, die gar keine sind eigentlich.
Weil du hast schön gesagt, noch vorher. Also ich glaube, es ist einfach die Geschwindigkeit der Veränderung, die für gewisse Leute halt zu groß ist.
Ist auch schnell.
Und ich verstehe dann die Not. Vielleicht könnte man die Not einfach ein bisschen netter äußern.
Und ich erlebe aber, dass ich habe das Gefühl, es ist die größere Masse, die so dazwischen ist, die aber wieso sich dann entscheiden muss für einen Pol und sich dann logischerweise irgendwie zu dem Pol hingezogen fühlt, dem sie vielleicht aktuell noch näher ist, obwohl eine Entwicklung durchaus möglich wäre oder ein Lernen, ein. Und ich werfe oft der Seite, die Inklusion propagiert, die nicht gelebte Inklusion, mehr vor als ja.
Wenn das ja so ist, dass man sich immer zu Polen hingezogen fühlt, wird es aber auch nie besser.
Ja.
Also wenn wir nicht lernen, uns darin wohl zu fühlen, dass es halt jetzt nicht ganz klar ist.
Aber das Interessante, was Martina gesagt hat, ist doch diese Toleranz für etwas, was einen eigentlich nicht tangiert.
Null. Tangiert uns das? Nein. Soll sich doch jeder non-binär fühlen, der oder die oder Personen, die sich non-binär fühlen, tangiert uns nicht auch ein N oder was das dann immer wäre, ein Pass, würde uns ja auch nicht unbedingt tangieren, uns jetzt. Solange wir nicht gezwungen werden, unser W oder M oder was auch immer noch, ich weiß nicht mal, also wie das heißt.
Tangiert uns natürlich im politischen Sinn, als dass wir gleiche Rechte herstellen sollen, müssen, wollen. Und ich glaube, es gibt ja auch immer eine Identität oder ein Sein mit politischer Message. Also wir sind noch nicht da, wo eine inklusive Gesellschaft sein möchte. Und darum ist das auch eine Bedrohung. Wir müssen uns verändern und das tut halt weh.
Aber wer muss sich denn selber verändern? Die Gesellschaft wird aufgefordert von Seiten Nemo und Konsorte, sich zu öffnen und diese Menschen genauso gleichberechtigt zu behandeln. Aber du oder ich als Einzelpersonen müssen uns ja nicht ändern.
Nein, wir sind ja gut. Wir haben ja Institutionen, zum Beispiel Recht. Also wir können ja die Gesetze ändern und dann können wir in unseren privaten Meinungen immer noch schlechte Menschen sein, aber gute Gesetze haben, zum Beispiel.
Genau, genau. Aber ich finde wichtig, was Julia vorhin gesagt hat, diese Masse in der Mitte, hast du gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja eigentlich die große Masse. Die in der Mitte und dann die Pole links und rechts. Und dann gibt's so wie einen Windstoß nach in die eine Richtung oder in die andere, wie so bei Jugendlichen, die je nachdem, wo sie aufwachsen, entweder Punks werden oder Neonazis, oder? Das dieses Prinzip. War ja eine Zeit lang in den 90er Jahren wirklich so zu beobachten. Und das finde ich genau das Problem mit dieser Spaltung, über die wir ja eigentlich sprechen, dass diese Mittelmasse, also diese vernünftigen Mitte-Menschen, die so offen nach links und offen nach rechts, je nach Thema sind. Also die meisten von uns sind ja eigentlich so, dass die wie keine wahrnehmbare Gruppe mehr bilden und deswegen in diesem Sog von sozialen Medienuniversum sich selber wie auslöschen. Und das passiert meiner Meinung nach nicht im privaten Umgang. Also nehmen wir den Stammtisch, da ist jeder, wie er ist und ist sicher, wie er ist und kommt dann trotzdem in diesen Rahmen, den den Stammtisch gibt, zurück als diese Person, die sie ist. Und wenn jetzt jemand CVP, sage ich jetzt extra, damit es klar ist, oder Mitte, ja, oder GLP wählt, dann tut er das am nächsten Tag immer noch, obwohl es Mitte ist und nicht links oder rechts extrem. Und ich finde das schade, dass diese Mitte-Position, die eigentlich in der Natur jedes Menschen sein sollte, keinen Raum mehr findet. Also mit dem Sinn von offen sein. Leute, die nicht in der Politik sind, wir drei sind alle nicht in der Politik. Wir wählen ja situativ, oder? Die meisten von uns. Dann kommt eine Abstimmung von Linken, finden wir gut. Dann kommt eine von Linken, finden wir nicht gut. Situatives Wählen, das ist das natürlichste Verhalten, das es gibt, im Vergleich zu Parteisoldaten, die dann was machen, was sie eigentlich gar nicht gut finden und so weiter. Aber das darf man wie nicht mehr.
Die politische Realität ist aber, dass die Leute gar nicht polar abstimmen. Das tun sie nicht. Wir haben eine politische Realität, wo immer alles am Konsens angemacht wird, in der Schweiz sowieso, wo kein nach mehreren Jahren langweiliger Auseinandersetzung kein Konsens zustande kommt, gibt es keine Veränderung. Das heißt, wir haben in der Schweiz zumindest kein Polarisierungsproblem das in der Politik.
Die Schweiz ist ein gutes Beispiel, aber ich denke jetzt gerade an Frankreich zum Beispiel. Wo man sehr schön genau diese Situation jetzt beobachten konnte in den letzten paar Wochen. Zuerst rechtsextrem, dann linksextrem. Das liegt auch daran, dass Macron einfach unbeliebt ist und seine ganze Mitte-Sippe unbeliebt ist. Aber diese Tendenz wollte ich eigentlich ansprechen. Und die Schweiz ist ein gutes Beispiel, muss ich wirklich sagen, für die politische... Also ich habe nicht Angst, dass in der Schweiz Rechtsextreme an die Macht kommen, weil das gar nicht möglich ist, so würde ich sagen.
Das geht wirklich nicht. Ja, nein, es sind nicht genug pragmatisch für uns. So.
Du hast vorher ein Stichwort genannt, Martina, mit den Mitte-Menschen, die es einigermaßen gut meinen mit der Restmenschheit und dass sie nicht zu Gehör kommt. Verschafft sie sich kein Gehör? Will sie gar nicht sich beteiligen an diesen Diskussionen? Ist das das vielleicht?
Ich habe das Gefühl, also dass auch eine Unsicherheit und irgendwie auch Angst teilweise herrscht, sich zu äußern, weil auch viel Verurteilung stattfindet. Also, dass es Themen gibt, oder ich das auch immer wieder mitbekomme, dass Leute sagen, sie haben Angst, oft auch aus den eigenen Kreisen dann, vielleicht nicht gerade gecancelt, aber irgendwo... sanktioniert zu werden für Meinungen. Und dass Meinungen, die jetzt von diesen Extremen abweichen, und so eben der Drang, sich irgendwo nach auf eine Seite einzuordnen, sehr da ist. Und wenn das wie nicht passiert und man irgendwie auch nur leicht abweicht, oft aus dem eigenen Lager, viel Kritik entgegenkommt.
Waren wir früher auch schon toleranter? Das ist jetzt ein bisschen eine provokative Frage, aber ich möchte jetzt vielleicht an einem Nemo aufhängen. Genau. Wir haben eine Person, die auffällt, die ein Leben führt, das andere nicht führen. Ich denke jetzt mal an eine Stadt Bern, wo solche Figuren in der Vergangenheit doch recht zum populären Mythos gehört haben. Ein Dalabach-Kari, wenn man so will, ein Polohofer auch öffentlich manchmal Sachen gesagt hat, die vielleicht ganz vielen Leuten nicht gepasst hat. Endo Anaconda und so weiter und so fort. In Bern wird das ja irgendwie auch hochgehalten, solche Figuren toll zu finden.
Ja, Nonkonformität wurde schon auch gefeiert. Ist halt die Frage, was schwingt für ein politischer Wunsch mit? Also du darfst lange nonkonform sein, wenn du von den anderen keine Rechte erwartest oder einforderst. Sobald du das tust, wird deine Nonkonformität bestraft, glaube ich.
Hm. Ja, und ich denke, die Beispiele, die du genannt hast, Endo, Anaconda und Polo Hofer, das waren natürlich Männer. Also die waren so in diesem binären System sehr gut einordnbar, so Machos sogar, also Endo jetzt zumindest und Polo wahrscheinlich auch. Und das ist schon ein bisschen was anderes. Ich würde Nemo eher mit David Bowie, rein äußerlich, oder,
ja, sicher, ja, klar.
Oder mit Freddie Mercury vergleichen. Und ich kann mich nicht, ich war zwar noch jung, als Freddie Mercury gestorben ist, aber ich kann mich erinnern, wie traurig ich war. Das heißt, ich war ein denkender Mensch bereits. Und ich kann mich nicht erinnern, dass der so auf Widerstand gestoßen ist.
Ja, man wusste einfach, jetzt. Der ist jetzt vielleicht nicht der Durchschnitt. Und jetzt?
Aber das hat niemanden gestört. Also eben. Ich denke, die Toleranz war, was Paradiesvögel angeht, nenne ich das jetzt mal als Oberbegriff, größer auch schon, aber es hat sicher mit dem zu tun, was Pascal sagt, dass da keine politischen Umwälzungen gefordert wurden, sondern man im Gegenteil dann dachte, ja, der Bowie, der steht jetzt bewusst abseits und der gehört nicht zu uns, der konformen Gesellschaft und will es auch nicht und deswegen keine Gefahr, oder? Das ist vielleicht der Unterschied.
Ich weiß aber auch nicht, ob es denen so gut ging. Also mindestens bei Dalabach-Kari nehme ich an, die haben den fertig gemacht. Das war ein Alkoholiker mit Beeinträchtigung, der nie einen Platz gefunden hat in der Gesellschaft. Das ist tragisch, das ist nicht schön.
Nein,
also wir haben das gar nicht gut gemacht damals. Mhm. Und ich glaube, heute haben wir ein größeres Bewusstsein dafür, allen möglichen Menschen einen Platz zu geben und ahnden das, wenn das nicht gemacht wird. Zu Recht.
Das Gedächtnis der Menschheit ist kurz. David Bowie ist ein gutes Stichwort. Es gab da noch andere zur gleichen Zeit. Elton John mit farbigsten Kostümen, mit Riesenbrillen, mit absurden Schuhen, wenn man so will. Und irgendwie mochte das gar niemand so richtig ärgern.
Nein, aber Elton John durfte nicht offen schwul sein. Das war schon ein Problem im Vergleich zu heute, wo das kein Problem mehr wäre. Also es gab da schon auch intolerante Strömungen. Elton John musste eine Frau heiraten, damit nicht auffällt, dass der Superstar schwul ist. Mhm. Das wäre heute hoffentlich nicht mehr möglich im Westen oder noch nicht mehr möglich, hoffentlich. Man weiß ja nicht, in welche Richtung das Pendel noch schlagen wird.
Das werden wir alles noch rausfinden, hoffentlich irgendwann mal. Und hoffentlich wird sich tatsächlich beruhigen. Aber ich meine jetzt, Nemo wurde ja auch für die Kostüme angegriffen. Für eine Strumpfhose, für ein rosarotes Kostüm. Elton John kann ich mich nur daran erinnern, dass das einfach ein exzentrischer Kerl war und dann hat man einfach weggeguckt. Was mir manchmal fehlt, ist so das Stichwort, wo ist denn hier eigentlich der Ausknopf? Man kann doch einfach auch die Maschine abschalten, wenn es einen dann wirklich ärgert, oder? Man kann doch einfach weggucken. Bildschirm ab, tschüss, dann ist der auch nicht mehr da, dieser Mensch, der stört.
Aber man weiß ja, dass sie da sind. Sie sind ja trotzdem da. Also wenn ich jetzt sage, ich schaue keine Tagesschau mehr, weiß ich ja trotzdem, dass Putin wütet in der Ukraine.
Ja, das ist wiederum ein ganz anderer Fall. Ja. Das kann einen dann tatsächlich auch tangieren, finde ich, im persönlichen Leben. Aber ob es jetzt Nemo gibt?
Aber ich glaube, man kommt um dieses Grundrauschen wie fast nicht mehr drumherum. Also wenn man, außer man klingt sich wirklich bewusst aus allen sozialen Medien, aber so dieses, es ist ein konstantes Grundrauschen und ich merke selber, dass ich, also wie mich das auch belastet, wie meine Lebensqualität mit jeder Minute auf Instagram sinkt, empfunden, obwohl mir bewusst ist, was da passiert.
Ja, das Grundrauschen enthält von mir aus gesehen, also ich teile das auch, dieses Gefühl, das mich manchmal richtig fertig macht, weil ich das Gefühl habe, wir fallen doch eigentlich als Menschen, als Menschheit, als Gesellschaft hinter das zurück, was wir schon mal hatten. Aber vielleicht täusche ich mich da auch, ich weiß es nicht. Aber manchmal, wenn ich merke, du kannst die Leute nicht mehr fragen, was sie eigentlich meinen, indem sie, wenn sie etwas sagen, wenn sie Wörter gebrauchen, wie zum Beispiel Staatsfernsehen, was meinst du damit sofort irgendwie ein Schimpfwort daherkommt?
Ja, das Empörungslevel in diesem Echoraum ist einfach permanent zu hoch. Darum gibt es keine spannenden Debatten. Aber ich verstehe schon das Bedürfnis, die eigene Identität zu schärfen, indem man sich permanent abgrenzt. Eben sich abgrenzt von Nonkonformität oder sich abgrenzt vom Anderssein der anderen und erst darin dann spürt, wer man ist. Oder vielleicht darin erst spürt, okay, ich bin ganz normal. Und das führt dann aber zu einer Abwehr von allem anderen.
Ich denke mir, eine Identität kann aber nur wirklich entstehen in der realen Welt, im realen Dialog, also innerhalb von Kreisen, die einen Sinn machen. Weil wenn ich jetzt auf Instagram oder Facebook gehe und irgendwas lese und mich dazu äußere, dann fleddere ich da so im Universum umher und weiß gar nicht, in welcher Gruppe bin ich jetzt gerade. Wenn ich mich mit meinen Schulfreundinnen treffe, hat es einen klaren Rahmen. Wir waren zusammen in der Schule, verkehren jetzt noch mit Nachbarschaft, ist immer ein schönes Beispiel. Leute, die nichts miteinander zu tun haben, aber die durch, da sie nebeneinander wohnen, irgendwie auskommen müssen. Ich finde das unglaublich spannend, Nachbarschaft. Und da funktioniert das gut, dass man die Identität auch schärfen kann, weil der Rahmen es auch vorgibt. Und ein bewusstes, ich trete jetzt gegenüber meiner Nachbarin so auf, ich frage sie jetzt nicht, ob sie Front National gewählt hat, weil ich ja will, dass wir friedlich am Zaun weiter besprechen können, alles und so weiter. Und in sozialen Medien, denke ich, kann man halb verrückt werden und selber gar nicht mehr wissen, wer ist man eigentlich und was denkt man?
Ich glaube auch so, diese Identitäten, die auf sozialen Medien geschaffen werden, die sind irgendwie unterkomplex und dort wird irgendwie außer Acht gelassen, dass oft auch die verschiedenen Rollen oder Identitäten, die man irgendwie in sich vereint, auch in Konflikt stehen können. Dass ich immer wieder denke, dass die gleiche Person, die in einer Situation oder in einer Rolle als Opfer da steht, ist in einem anderen Kontext Täterin. Und das ist wie etwas, was auf den sozialen Medien keinen Raum oder keinen Platz hat.
Ja, für Zweifel gibt es keinen Platz, weil man sie nicht polarisieren kann, vielleicht.
Ja, so diese Grauzonen, die sind irgendwie schwierig und die bekommen ja auch keine Aufmerksamkeit. Da sind wir wieder bei den Algorithmen. Differenzierte Zwischentöne, die bekommen weniger Likes, weniger Klicks.
Genau, und im echten Leben hingegen spielen die eine viel größere Rolle, weil sonst das Gespräch ja langweilig würde, wenn man nur in Pole Positions quasi diskutieren würde, wäre es ja sehr schnell langweilig. Und diese Grautöne machen ja eine normale Diskussion, eine vernünftige, erwachsene Diskussion aus. Und das schärft dann eher das Selbstbild und dann ist man fester im Sattel. Also wenn man, wie du sagst, eben so hin und her geschleudert wird und gar nichts mehr gar nicht mehr weiß, welche Person man gerade ist. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Da wären wir wieder bei der Mitte. Ich meinte nicht die politische Mitte, ich meinte Mitte, was alles betrifft. Also bei jedem Thema gibt es ja diese Mittelmasse und das ist eben oft nicht so langweilig, wie man denkt.
Aber es klingt alles danach, als wären wir als Menschen, als Individuen auch, immer in zwei Welten unterwegs. Und die eine ist dieses Irreale, soziale Medien und so weiter und so fort. Das beinahe surreal, hätte ich vorhin gesagt, ab und zu mal. Und dann gibt es noch die reale Welt und langsam will einem scheinen, dass gewisse Leute nicht mehr unterscheiden können, wo sind sie jetzt gerade. Oder umgekehrt, der Lerneffekt nicht mehr geht von wir sind jetzt Menschen, die in dieser Welt, in der realen Welt aufgewachsen sind, gehen jetzt in die Surreale. Und dass die Trennwände zwischen diesen beiden Welten immer unklarer werden.
Ja, wahrscheinlich, was aber auch damit spielt, ist so diesen Mut, den man hat, wenn man am Computer oder am Handy zu Hause liegt und irgendwas postet. Und im Gegensatz zu der wahren Begegnung, nach Corona war das ja krass, als man plötzlich wieder Menschen ins Gesicht sah, live. Da wurde man ja, also mir ging es so wie ein bisschen schüchtern und so, jetzt sehe ich da Julia live. Es war irgendwie angenehmer, so nur per WhatsApp, weil da war ich so da war ich so quasi in einem sicheren Raum und ich denke, das passiert auch in den sozialen Medien, diese vermeintliche Sicherheit.
Ja, und der Mut, den man hat, oder? Also ja, also es ist natürlich ganz einfach, wenn Leute nicht da sitzen an diesem virtuellen Stammtisch, dann irgendwo seine Meinung ganz laut rauszupoleten, braucht weniger Mut, als dann irgendwie am real existierenden Stammtisch mal zu sagen, hey, hallo, jetzt bin ich aber gerade nicht einverstanden, oder?
Genau, weil es nicht geahndet wird. Also in diesem Kreise kann ich ja jetzt nicht euch anfluchen, habe ja auch nicht das Bedürfnis, aber...
Also du könntest schon, wenn es
ich könnte, aber es wird halt sozial geahndet, zum Glück.
Mhm. Dort ist die Tür zum Beispiel, Pascal.
Genau.
Wird das dann heißen.
Aber es ist ja auch sehr isolierend, weil so dieses in einen Raum rausschreien und dann nichts zurückbekommen, hat ja auch was sehr Isolierendes und was irgendwie sehr Einsames.
Ja, mir ist schon aufgefallen, dass manchmal Leute gar keine Antwort erwarten. Die plären einfach los und wenn man dann sagt, ja, bist du wirklich sicher? Oder was meinst du genau mit dem Wort? Oder jetzt, um bei diesem Stichwort Staatsfernsehen zu bleiben. Was heißt denn das genau, was du dir da vorstellst? Oder? Und dann kommt keine Antwort oder keine stichhaltige oder kein Argument whatsoever. Es ist einfach irgendwie eine Meinung losgetreten und dann hat sich's.
Vielleicht haben wir uns auch von der Vorstellung von Öffentlichkeit schon verabschiedet. Vielleicht denkt man gar nicht mehr, dass das eine öffentliche Äußerung ist, sondern nur noch eine Maschine zum Abliefern von Frustration.
Oder man weiß, dass es öffentlich ist, aber es spielt keine Rolle, wer dahinter steht.
Mhm.
Also wenn zum Beispiel jetzt ein Ereignis ist, schaue ich oft auf Twitter, Hashtag Wahlen in Frankreich zum Beispiel, was die Leute sagen. Und dann nerven mich ja oft oder freue ich mich oft über Äußerungen und die Person, die dahinter ist, spielt gar keine Rolle. Ich schaue dann schon kurz, ist das ein Journalist oder irgendeine Privatperson, aber die Äußerung ist ja im Zentrum und nicht die Person. Und wenn wir so hier sitzen, sind wir als Person in erster Linie mal da und deswegen wahrscheinlich auch vorsichtiger oder freundlicher und höflicher und respektvoller.
Wir haben angefangen, über Spaltungen zu sprechen, reden jetzt ganz viel über das Internet, als hätte es die Spaltungen erst seit dem Internet gegeben. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es hat sich verschärft tatsächlich mit den Spaltungen. Aber eigentlich, wenn man sich es auch überlegt, zum Beispiel Stadt-Land-Gefälle gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Soziale Parteien waren nicht immer einig mit denen auf der Rechten und so weiter und so fort. Diese Spaltungen gab es doch schon immer.
Sind das Spaltungen? Ich habe es immer nur einfach als Unterschiedlichkeiten wahrgenommen.
Mhm.
Also das Stadt-Land-Gefälle ist einfach ein schöner Begriff, aber so richtig zeigen hat mir das noch niemand können. Das zeigt sich auch nicht wirklich im Wahl- oder Abstimmungsverhalten der Leute. Das ist herbeigeredete Polarisation in diesem Fall, würde ich behaupten.
Ich glaube auch, es ist irgendwie polarisierter. Vorher gab es auch vielleicht verschiedene Seiten oder Perspektiven, aber irgendwie es hat sich ein bisschen spektraler angefühlt und weniger nach Zweipoligkeit.
Hm. Dann gab es noch andere Spaltungen, also Ungleichheiten halt. Arm und Reich und wir und die anderen und jetzt aus dem Vollen schöpfen und das Klima retten und so, solche Konflikte aber.
Ich denke auch, das Wort Spaltung sollte man eher dosiert einsetzen, jetzt wenn es um die Gesellschaft geht, weil eine Spaltung in dem Sinne sehe ich jetzt nach wie vor nicht unbedingt. Ich sehe einfach das, was du anfangs gesagt hast, dass die einen halt mehr gehört werden. Um es nochmals zu sagen, die extremen Stimmen sind sexy, die vernünftigen, wenn man das als Gegenteil von extremen jetzt anschauen will, sind weniger sexy, aber die Gesellschaft an sich ist deswegen nicht gespalten, glaube ich.
Mhm. Woher kommt dann diese ganze Streiterei, die wir da beobachten?
Es sind halt viele Themen im Raum im Moment, die auch sehr emotional begleitet werden. Impfthema ist ein Beispiel, das immer noch da ist. Dann die ganzen Kriege, jetzt Palästina-Israel-Konflikt, hochemotional.
Mhm. Ukraine.
Ukraine auch, aber jetzt Israel-Palästina sehr aktuell mit den ganzen Studentenprotesten und Araber-Schälen und so, die da gegen Israel und antisemitisch zum Teil auch polarisieren. Ich denke, das sind hochemotionale Themen und da besteht bestimmt auch eine Spaltung innerhalb dieser Gruppen, die sich da äußern in der Öffentlichkeit. Mhm. Das bestimmt. Also die Diskussion, das, was wir mitbekommen, ist schon gespalten. Aber ich denke, der ganze Mittelrest, die ganze Masse, die es hier noch gibt, die ist auch da. Und die würde man sie genauso hochhängen wie die anderen, dazu führen, dass die Spaltung quasi, dass wieder gekittet wäre.
Also ich habe einfach beobachtet, gerade beim Stichwort Israel, dass ein paar von meinen Facebook-Freundinnen und Freunden, hochintelligente Menschen, alle mit universitärer Ausbildung, sich die Köpfe wundschlagen gegenseitig mit ihren Haltungen. Und das, was ich mitkriege bei dem Ganzen, ist, dass ich das Gefühl habe, das sind sehr differenzierte Menschen. Aber du kannst auf dem engen Platz, den soziale Medien einfach jetzt mal bieten, ich nehme das Beispiel Facebook, dass es nicht reicht für eine differenzierte Ansicht dessen, was das Problem eigentlich ist. Und dass die vernünftigen Stimmen untergehen. Und da kloppen sich Leute um Sachen, die wirklich einen Differenziertheitsgrad haben von einer universitären Arbeit. Aber auf ganz, ganz verkürzten Platz.
Ja, das nehme ich auch sehr so wahr. Und dort erlebe ich schon eine Spaltung oder ebenso als eine Zweipoligkeit und dass auch eine Forderung nach einer Bekennung zur einen oder anderen Seite wie eingefordert wird und dass eine Kritik an der Position der einen Seite, zu der man sich vielleicht sogar zugehörig fühlt, schon zur Folge haben kann, dass man wie nicht mehr zu der Seite gezählt wird.
Also eigentlich quasi von der eigenen Bubble ja. ausgestoßen wird.
Ja, und einfach nur durch das, dass man nicht quasi in allen Punkten unterschreibt, sondern auch gewisse Sachen in Frage stellt oder einfach, ja.
Das ist aber eben auch die Gefahr von dieser Bubble-Entwicklung, die wir halt automatisch erleben durch den Aufenthalt auf sozialen Medien. Wir folgen tendenziell Leuten, die uns gesinnt sind, die ähnliche Arbeit machen wie wir und ähnlich denken. Und wenn dann die anderen reinplatzen, dann sind wir schockiert und empört und die sind empört. Und der Bubble will man dann gefallen. Und das ist auch, finde ich, das Negativbeispiel im Vergleich zu der echten Welt, wo es gibt schon Situationen jetzt, wo man wirklich Bubble im Beruf zum Beispiel, wobei auch dort nicht unbedingt, aber im Freundeskreis, lange entstanden im Freundeskreis ist ja keine Bubble da. Die Leute entwickeln sich ja in einer bestimmten Richtung, werden konservativer oder irgendwie anders oder plötzlich spießig und trotzdem sind sie noch irgendwie vorhanden. Und das ist dann hat man weniger das Gefühl, man muss denen gefallen, weil man wirklich sich sein kann weiterhin, als in dieser Bubble, die du jetzt beschrieben hast, oder?
Aber ich glaube eben so dieses Gefallen wollen, also es geht noch weiter. Ich erlebe auch, dass man wirklich sanktioniert wird, wenn man teilweise eben auch schon nur sich nicht äußert. Also dass das schon irgendwie Kritik ausgesetzt, dass man sich dann Kritik ausgesetzt sieht und das, ja.
Das ist ja verheerend. Also wirklich nicht schön, wenn wir unsere politische Energie dafür einsetzen, halt für diese Scheinkonflikte, vorgelagerten Scheinkonflikte, weil die Leute, die bei uns hier dafür oder dagegen sind, gegen kriegerische Auseinandersetzungen irgendwo anders sonst, das nützt ja niemandem.
Und Energie ist ein gutes Stichwort, weil ich halt auch irgendwie das Gefühl habe, es geht sehr viel Energie in diesen Hashtag-Aktivismus. Und in der realen Welt passiert dann verhältnismäßig wenig, also dass man sich lautstark äußert und seine Position klar macht, aber das verändert an der Sache nichts, also das ist wie so, es bringt weder die Diskussion noch irgendein Anliegen weiter.
Also mein politisches Anliegen, das ich auf mein T-Shirt drucken ließ in den 70er Jahren, hat sicher die Welt auch nicht richtig verändert.
Ja, aber ich denke, dass die Tendenz dazu ist leider sehr groß, also jetzt zum Beispiel dieser Wolfsgruß an der EM von den türkischen Fans oder Spielern auch, Empörung groß, zu Recht auch, dass die das machen mitten in Deutschland. Aber was bedeutet das? Warum tun die das? Und hat das mit Integration zu tun? Was kann man machen, damit die jungen Leute nicht mehr so radikal sind und so weiter? Das wären ja die spannenden Fragen und Diskussionen. Und da sind wir Journalisten in der Pflicht, diese auch zu führen. Aber ich denke auch, die Konsumentinnen, Konsumenten von solchen Diskussionen sind in der Pflicht, sich da auch wirklich differenziertere Gedanken darüber zu machen, als einfach zu sagen, blöde Wolfsgruß-Türken raus oder was auch immer dann auf den sozialen Medien steht.
Ja, das stimmt. Also die Informationspflicht, die Informationsschuld, die man gegenüber sich selbst hat. Ja.
Und in der Konsequenz müsste man halt mehr Geschichten erzählen, die irgendwie von positivem zivilgesellschaftlichem Engagement erzählen, statt von irgendwelchen Scheinkonflikten. Also man stelle sich vor, all diese Energie, die da verschwendet wird, wird irgendwie in, keine Ahnung, Suppenküchen, schlechtes Beispiel, egal, irgendwie in etwas Positives umgemünzt. Wie viel Engagement wäre da überhaupt übrig für interessante, gute Dinge, Auseinandersetzungen, wo man lernt, worum es wirklich geht und was den Menschen hilft.
Also das wäre eine coole Bewegung, wenn man die Leute quasi dazu bringen könnte, dass sie diese Zeit, die sie in den sozialen Medien verschwenden, dass sie was Sinnvolles oder Soziales gar tun würden und dann auch ein gutes Gefühl davon, also es wäre eine Win-Win-Situation, ein gutes Gefühl davon hätten.
Ich glaube, das wäre wie anzufangen, indem man auch darüber berichtet, wenn so etwas stattfindet. Also ich habe zum Beispiel erschreckend wenig so einfach so gelesen oder gefunden über jetzt israelisch-palästinische Allianzen, wo Gespräche stattfinden, wo Austausch stattfindet. Und die gibt es, aber irgendwie ich bin da irgendwie in ein Rabbit Hole gefallen und bin dem so nachgegangen und habe mich irgendwie informiert und habe irgendwie drüber gelesen, das gibt's, es gibt sehr viel Engagement, sehr viel Bemühungen, aber das schwimmt irgendwie nicht so an die Oberfläche.
Also ich glaube einfach, das Mikrofon und die Kamera, die gehen einfach immer dorthin, wo es Gezeter und Getöse am lautesten ist. Das ist natürlich auch etwas, was uns zwei jetzt angeht, Martina und mich, ja, die wir von journalistischer Seite kommen. Das ist natürlich ein Problem, das tatsächlich existiert. Aber wenigstens sind wir am Schluss noch mit einem positiven Gedanken rausgegangen, dass man das Ganze, also einerseits rausfinden aus dieser digitalen Welt wieder ein bisschen mehr in der realen und die Energie, die da anfällt, vielleicht auch anders verwenden könnte, anstatt überall alles mit kommentieren zu müssen. Von den Cornflakes über die Rockband bis zum Fußball.
Und ich glaube auch, also einfach bewusst Räume aufsuchen und schaffen, in denen physische Begegnung stattfindet und auch mit Menschen das Gespräch suchen, wenn man die Energie hat, die vielleicht an einem anderen Punkt stehen oder andere Perspektiven haben und auch denen zuhören.
Back to the Stammtisch, sage ich da nur.
Ich bin mega Fan vom Stammtisch.
Back Gedanken. To Stammtisch und sozialem Engagement und wir werden gerettet.
Ein Hoch auf den Stammtisch zum Schluss dieses Kulturstammtischs. Herzlichen Dank für das Gespräch, Julie Dee, Martina Rutschmann und Pascal Nater. Mein Name ist Erik Fakon.